Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen.
Beim Lesen des Buchtitels Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel denkt vermutlich mancher ganz spontan an die alttestamentlichen Psalmen, ans Hohelied oder an die Klagelieder. Dieses Buch jedoch geht in eine andere Richtung. Wir begegnen darin wenig bekannten, aber sehr tiefgründigen Liedern ganz unterschiedlicher Verfasser der Bibel. Sich in diese Liedtexte zu vertiefen, gleicht einer Entdeckungsreise in die biblische Prophetie. Dabei werden wir auch persönlich angesprochen. Hören Sie heute aus diesem sehr empfehlenswerten Buch von Norbert Lied, ein Loblied Davids.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Ein Loblied Davids. 1. Chroniker 16, die Verse 7 bis 36. Zu derselben Zeit gab David zum ersten Mal Asaf und seinen Brüdern den Auftrag, dem Herrn zu danken. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Singt ihm, Lob singt ihm, redet von allen seinen Wundern. Rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Gedenkt an seine Wunder, die er getan hat, an seine Zeichen und die Urteile seines Mundes. O Same Israels, seines Knechtes, o ihr Kinder Jakobs, seine Auserwählten, er, der Herr, ist unser Gott. Auf der ganzen Erde gelten seine Rechtsurteile. Gedenkt auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das er ergehen ließ, auf tausend Geschlechter hin, an den Bund, den er mit Abraham geschlossen, an seinen Eid, den er Isaak geschworen hat. Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung, für Israel als ewigen Bund, als er sprach, dir gebe ich das Land Kanaan als das Los eures Erbteils, als ihr noch leicht zu zählen wart, nur wenige und Fremdlinge darin. Und sie zogen von einem Volk zum anderen und von einem Königreich zum anderen. Er ließ sie von keinem Menschen bedrücken und züchtigte Könige um ihretwillen. Tastet meine Gesalbten nicht an und fügt meinen Propheten kein Leid zu. Singt dem Herrn alle Welt, verkündigt Tag für Tag sein Heil. Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und hoch zu loben, er ist furchtbar über alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen, aber der Herr hat die Himmel gemacht. Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht, Stärke und Freude ist in seiner Wohnstätte. Bringt da dem Herrn ihr Völkerstämme, bringt da dem Herrn Ehre und Lob. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben da und kommt vor sein Angesicht. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Erbebt vor ihm alle Welt, der Erdkreis steht fest und wankt nicht. Es freue sich der Himmel und die Erde frohlocke, und unter den Heiden soll man sagen, der Herr regiert als König. Es brause das Meer und was es erfüllt. Es jauchze das Feld und alles, was darauf ist. Dann sollen alle Bäume des Waldes jubeln vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Und sprecht, rette uns, o Gott unseres Heils, und sammle uns und errette uns von den Heidenvölkern, dass wir deinem heiligen Namen danken, dass wir uns glücklich preisen zu deinem Ruhm. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk sagte Amen und lobte den Herrn. Einleitung. Auszüge dieses Lobliedes finden sich in den Psalmen 96, 105 und 106. Historisch gesehen wurde dieses Lied zur Einweihung des Heiligtums in Jerusalem geschrieben, als die Bundeslade auf den Berg Zion gebracht wurde. 1. Chroniker 16, die Verse 1 bis 6. Darüber hinaus beschreibt es prophetisch die Wiederkunft des Herrn und die Aufrichtung des messianischen Reiches. Da dieses Loblied wesentliche Prophetien enthält, waren Kritiker der Auffassung, es sei erst nach dem babylonischen Exil verfasst worden. Die Tatsache aber, dass dieser Psalm eindeutig von David stammt und als Auftrag an Asaf, den Chorleiter, weitergeleitet wurde, Vers 7, lässt diese Diskussion hinfällig werden. Das war ungefähr 1000 Jahre vor Christus. Erst über 400 Jahre später kam es dann zur ersten Wegführung der Juden ins Exil. Sorge um das Lob Gottes. Zu derselben Zeit gab David zum ersten Mal Asaf und seinen Brüdern den Auftrag, dem Herrn zu danken. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Singt ihm, Lob singt ihm, redet von allen seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Gedenkt an seine Wunder, die er getan hat, an seine Zeichen und die Urteile seines Mundes. 1. Chroniker 16, die Verse 7 bis 12. König David war von der Sorge beseelt, den Herrn zu loben. Er wollte es nicht dabei belassen, den Herrn je nach Gefühl und Laune und nur zu besonderen Anlässen zu preisen und ihm zu danken. Nein, er sah es regelrecht als Auftrag an und gab diesen Auftrag weiter, dies alle Zeit, täglich zu tun. David organisierte eigens dazu einen levitischen Chor mit Gesang und Musik. 1. Chroniker 16, die Verse 1 bis 6. Der Heilige Geist stellt dabei heraus, dass es viele Möglichkeiten gibt, den Herrn zu loben. Durch Danksagen, durch das Anrufen seines Namens, durch Bekanntmachen seiner Taten, durch Gesang und Musikinstrumente, durch Erzählen, durch das sich Erinnern an seine Taten und Ausdrücken der Freude an seinem Heil und nicht zuletzt dadurch, dass man regelmäßig durch das Lesen der Bibel und durch Gebet eine Begegnung mit ihm sucht. Wir haben alle unsere Sorgen, seien sie familiärer, gesundheitlicher, beruflicher, finanzieller oder zwischenmenschlicher Art. Dennoch sollte es unsere größte Sorge sein, den Herrn zu loben. Statt uns mit den negativen Ereignissen in unserem eigenen Leben und denjenigen um uns her zu beschäftigen, sollten wir uns viel mehr mit dem Herrn befassen und im Glauben überwinden und ihm danken. So könnten wir ihm zum Beispiel dafür danken, dass wir von den Tausenden von Krankheiten und Nöten, die es gibt, weitestgehend bewahrt blieben. Oder denken wir an das Wunder unserer Errettung. Etwas Kostbareres gibt es nicht. David hat dieses Lied nicht als Gute-Laune-Lied geschrieben. Er hat nicht gesagt, lobt und preist den Herrn, je nachdem, wie euch zumute ist. Er hat auch nicht angeordnet, es an besonderen Feiertagen zu tun. Nein, Davids Auftrag war, den Herrn alle Zeit, Vers 11, zu suchen und ihn zu loben und zu preisen. Alle Zeit heißt täglich. Wie sind wir, Sie und ich, heute Morgen aufgestanden? Was waren die ersten Gedanken? Haben wir dem Herrn gedankt? Vor einiger Zeit waren wir mit einem Guatemalteken zusammen, der uns auf eine Missionsreise begleitete. Guatemala ist ein eher armes Land mit vielschichtigen Problemen, ein großer Kontrast zur wohlhabenden Schweiz. Was mochte er angesichts unseres hiesigen Wohlstandes denken? Darauf angesprochen gab er sinngemäß die beeindruckende Antwort: Es kommt nur darauf an, ob man mit dem zufrieden ist, was man hat, und dafür dankbar ist. Wenn man zufrieden ist, hat man bereits gewonnen. Dann geht es dem Herzen gut. Dann ist man innerlich frei und glücklich und auch nicht neidisch. So kann ich in Guatemala mit einer alten Rostkiste herumfahren und doch zufrieden sein. Es ist alles eine Sache der Einstellung und der Beziehung zum Herrn. Greifen wir aus der Vielzahl der Dankmöglichkeiten, die uns der Text bietet, nur eine heraus. Rühmt euch seines heiligen Namens. Vers 10. Wir dürfen Jesus kennen, dessen Name über alle Namen ist, den Namen, durch welchen Gott sich offenbart und sich jedem Menschen zugänglich macht. In und durch Jesus haben wir Vergebung und Heiligung empfangen. In ihm steht uns der Himmel offen. Durch ihn haben wir die Garantie des ewigen Lebens bei Gott. Als neutestamentlich Gläubige haben auch wir den Auftrag, dem Herrn zu danken. So heißt es in Epheser 5, Vers 20, sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Tun wir das auch gebührend? Danken wir Gott allezeit für den kostbaren Namen Jesus und für das Heil, das er uns erworben hat? Der Inhalt des Lobes. Wenn wir Gott loben, sollte es nicht bloß darum gehen, irgendwelche Refrains zu wiederholen. Vielmehr sollen Danksagung und Lobgesang Verkündigung beinhalten. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Singt ihm, lobsingt ihm, redet von allen seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. 1. Chroniker 16, die Verse 8 bis 10. Der Lobgesang ist also auch ein Reden, eine Botschaftsvermittlung. Die Zuhörenden sollen auf Jesus ausgerichtet werden. Der Römerbrief erklärt uns, dass wer auch immer den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Römer 10, Vers 13. Kürzlich erzählte mir eine Frau, sie habe dies mitten auf der Autobahn getan und die Wiedergeburt erlebt, nachdem sie während einer langen Fahrt CDs mit biblischen Botschaften gehört habe. Und vor einiger Zeit erzählte mir eine Gottesdienstbesucherin, dass sie durch ein Lied, das auf der Bühne der Zionshalle gesungen wurde, von Jesus überzeugt wurde, seinen Namen anrief und erlöst wurde. Immer wieder darf es geschehen, dass Menschen, die den Herrn suchen, zur großen Freude in Jesus durchdringen. Das Lob über die Bundestreue Gottes. O Same Israels, seines Knechtes, o ihr Kinder Jakobs, seine Auserwählten. Er, der Herr, ist unser Gott. Auf der ganzen Erde gelten seine Rechtsurteile. Gedenkt auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das er ergehen ließ, auf tausend Geschlechter hin. An den Bund, den er mit Abraham geschlossen, an seinen Eid, den er Isaak geschworen hat. Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung, für Israel als ewigen Bund, als er sprach, dir gebe ich das Land Kanaan als das Los eures Erbteils. 1. Chroniker 16, die Verse 13 bis 18. Es ist sehr wichtig, die Frage zu klären, von welchem Bund David hier redet. Er spricht nämlich nicht vom Bund Mose, dem Sinai-Bund, wie man fälschlicherweise vermuten könnte, zumal David selbst unter diesem Bund lebte und diesem verpflichtet war. Nein, David redete vom Bund Gottes mit Abraham, Isaak und Jakob. Vergleichen Sie dazu 1. Mose 15, 17, 26 und 28. Das heißt von seinem Bund mit Israel. Hieraus ersehen wir einmal mehr, dass die Aussagen der Propheten vom Heiligen Geist Gottes inspiriert sind. Würde David sich nämlich auf den Sinai-Bund beziehen, dann hätte Israel wohl kaum noch ein Anrecht auf das jüdische Land, denn der Sinai-Bund war an Bedingungen geknüpft. Demgegenüber ist der Bund Gottes mit Abraham, Isaak und Jakob für Israel nicht an Bedingungen geknüpft, sondern einzig und allein an die alles überragende Treue Gottes. Als Gott mit Mose als dem Vertreter Israels den Sinai-Bund schloss, da sprach er, wenn du nun Kinder und Kindeskinder zeugst und ihr euch in dem Land eingelebt habt und verderblich handelt und euch ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt und das tut, was böse ist in den Augen des Herrn eures Gottes, dass ihr ihn erzürnt, so rufe ich heute Himmel und Erde zu Zeugen gegen euch an, dass ihr gewiss bald ausgerottet werden sollt aus dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr werdet nicht lange darin wohnen, sondern gewiss daraus vertilgt werden. Und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen, und es wird eine geringe Zahl von euch übrig bleiben unter den Heiden, zu denen euch der Herr hinwegtreiben wird. 5. Mose 4, die Verse 25 bis 27. Demzufolge hätte Israel kein Anrecht mehr auf das eigene Land. Doch Gott fügte gnädigerweise hinzu, wenn du in der Drangsal bist und dich alle diese Dinge getroffen haben am Ende der Tage, so wirst du zu dem Herrn deinem Gott umkehren und seiner Stimme gehorsam sein. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben. Er wird auch den Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, nicht vergessen. 5. Mose 4, Vers 30 und 31. Israel als Volk hat zwar bis heute noch nicht Buße getan, aber das bedeutet nicht, dass es kein Anrecht mehr hätte auf sein Land. Denn aufgrund des Abraham-Bundes hat Israel zu allen Zeiten ein Anrecht auf seine Heimat. Jedoch, auch wenn sie im Land der Feinde sind, so will ich sie nicht so verwerfen und sie nicht so verabscheuen, dass ich ein Ende mit ihnen mache oder meinen Bund mit ihnen breche. Denn ich, der Herr, bin ihr Gott. Und ich will zu ihren Gunsten an meinen ersten Bund gedenken. Dieser Bund war vor dem Sinai-Bund, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte vor den Augen der Heidenvölker, um ihr Gott zu sein. Ich bin der Herr. Das sind die Satzungen, die Rechtsbestimmungen und Gesetze, die der Herr auf dem Berg Sinai durch die Hand Moses gegeben hat, damit sie zwischen ihm und den Kindern Israels bestehen sollten. 3. Mose 26, die Verse 44 bis 46. Dass Gott diese Klausel im Sinai-Bund eingeflochten hat, entspricht seiner Gnade gegenüber Israel und seiner Treue gegenüber Abraham, Isaak und Jakob. Wir sollten uns als Angehörige der Nationen bewusst werden, dass der Bund Gottes mit Israel der ganzen Erde gilt. Das heißt, dass sich alle Nationen daran halten sollten, denn der Heilige Geist spricht durch David in Vers 14: Auf der ganzen Erde gelten seine Rechtsurteile, Vers 14. Er gedenkt auf ewig an seinen Bund, Vers 15. Jakob bestätigte ihn, den Bund, als feste Ordnung, ja ganz Israel als ewig gültiges Bündnis, Vers 17 nach der Neues Leben Übersetzung. In diesem Zusammenhang verstehen wir auch die Verse 21 und 22 besser. Er ließ sie von keinem Menschen bedrücken und züchtigte Könige um ihretwillen. Tastet meine Gesalbten nicht an und fügt meinen Propheten kein Leid zu. Die Neues Leben Bibel sagt es so: Rührt dieses Volk nicht an, das ich erwählt habe, und fügt meinen Propheten kein Leid zu. Doch was tun die Nationen? Sie glauben dem Gott Israels nicht. Sie schenken seinen prophetischen Aussagen und Verheißungen kein Vertrauen. Sie setzen sich über sein Wort hinweg, wollen darüber bestimmen, sitzen zu Gericht darüber und fordern seinen Rückzug und Landrückgabe. Einige wollen Israel sogar radikal vernichten. Doch der Herr wird es auf Dauer nicht zulassen, dass man sein Volk bedrängt. Ja, er wird tun, was er schon in früheren Zeiten tat. Er züchtigte Könige um ihretwillen. Er wird es tun, weil sein Bund ein ewiger Bund ist, weil seine Rechtsurteile auf der ganzen Erde gelten. Wenn wir in die jüngste Geschichte zurückblicken, dann denken wir bei diesem Bibelwort unwillkürlich an Saddam Hussein, Mubarak und Gaddafi. Wer wird als nächster folgen? Der neue Bund Gottes mit der Gemeinde ist ebenfalls nicht an den Sinai-Bund gekoppelt, Römer 7, Vers 6. Sonst wäre es ja kein neuer Bund. Wenn wir ein neues Hemd anziehen, ziehen wir das alte aus und tragen es nicht unter dem neuen. Der neue Bund mit der Gemeinde ist ein total neuer Bund, gegründet auf dem teuren Blut des Herrn Jesus Christus. 1. Korinther 11, Vers 25 und Lukas 22, Vers 20. Wenn wir annehmen müssten, dies seien lediglich Aussagen von Menschen und wüssten nicht, wie eindeutig und ausdrucksstark die Bibel darüber redet, würden wir die betreffende Person als Irrlehrer aus der Gemeinde ausschließen. Doch die Bibel sagt es ganz klar. Das Gesetz ist verändert worden, Hebräer 7, Vers 12. Der neue Bund ist besser als der alte Bund, demnach ist der alte schlechter, Hebräer 8, Vers 6. Der erste Bund war nicht tadellos, weshalb ein zweiter eingeführt wurde, Hebräer 8, Vers 7. Der erste Bund ist veraltet, hat sich überlebt und verschwindet, Hebräer 8, Vers 13. Jeder echte Christ ist dem Gesetz gestorben, Galater 2, Vers 19. Würden wir noch unter dem Sinai-Bund stehen, dann müssten wir uns allen seinen Forderungen unterwerfen, nicht nur den 10 Geboten. Es gilt niemals nur ein Teil eines Bundes, es gilt immer um ganz oder gar nicht. Galater 5, Vers 3. Demnach wären wir alle verloren, weil wir ja verpflichtet wären, das ganze Gesetz zu halten. Und nur wer es vollumfänglich halten würde, würde leben. Das hieße, keiner wird leben. Nun aber sind wir auf Jesu Bund gegründet, der als einziger das Gesetz Gottes vollkommen gehalten und erfüllt hat. Er lebt auf ewig und in ihm leben alle, die an ihn glauben. Neutestamentliche Gläubige sind aber nicht etwa gesetzlos. Sie gehorchen dem Herrn, jedoch nicht aufgrund des alten Bundes, sondern aufgrund des neuen Bundes. Bei Menschen, die darauf versessen sind, alttestamentliche Gebote zu erfüllen, lässt sich beobachten, dass sie sich geistlich nicht entwickeln. Sie kommen innerlich nicht voran. Galater 5, die Verse 7 und 8 sagt, dass sie aufgehalten werden, weil sie der Wahrheit nicht gehorchen und dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Jemand stellte einmal die tiefsinnige Frage, lebst du mit Christus oder in Christus? Es ist möglich, jahrelang mit Christus zu leben, für ihn zu leben, ohne dass man verstanden hat, was es heißt, in Christus zu leben. Religiöse Pflichterfüllung, die sich auf das Alte Testament abstützt, ist kaum mehr als eine zwar gut gemeinte, aber erzwungene und daher künstliche Frömmigkeit. Das ist wie das Ausüben eines Berufes ohne Freude, und das wird mit der Zeit zur Qual. Da ist es dann kein Wunder, dass Menschen daran zerbrechen. Sie sind enttäuscht, fühlen sich nicht angenommen, haben nur ihr andauerndes Scheitern vor Augen. Sie schleppen sich innerlich dahin, beginnen zu resignieren und wenden sich schließlich ab. Das messianische Lob unter allen Völkern. Singt dem Herrn alle Welt, verkündigt Tag für Tag sein Heil. Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und hoch zu loben, er ist furchtbar über alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen. Aber der Herr hat die Himmel gemacht, Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht, Stärke und Freude ist in seiner Wohnstätte. Bringt da dem Herrn ihr Völkerstämme, bringt da dem Herrn Ehre und Lob. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben da und kommt vor sein Angesicht. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck, erbebt vor ihm alle Welt. Der Erdkreis steht fest und wankt nicht, es freue sich der Himmel und die Erde frohlocke, und unter den Heiden soll man sagen, der Herr regiert als König. 1. Chroniker 16, die Verse 23 bis 31. Dieser Abschnitt kann sich erst dann in ganzer Vollkommenheit erfüllen, wenn der Herr tatsächlich als König regiert. Wie es zu dieser Regierung kommt und was sie kennzeichnet, zeigen die folgenden Verse dieses Liedes. Es brause das Meer und was es erfüllt. Es jauchze das Feld und alles, was darauf ist. Dann sollen alle Bäume des Waldes jubeln vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Und sprecht, rette uns, o Gott unseres Heils, und sammle uns und errette uns von den Heidenvölkern, dass wir deinem heiligen Namen danken, dass wir uns glücklich preisen zu deinem Ruhm. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk sagte Amen und lobte den Herrn. 1. Chroniker 16, die Verse 32 bis 36. Daraus ersehen wir, der König kommt, um die Erde zu richten, Vers 32. Davon sprach auch der Apostel Paulus auf dem Areopag in Athen. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Apostelgeschichte 17, Vers 31. Auf diesen Tag seines Wiederkommens zum Gericht wird in Offenbarung 19 die Verse 11 bis 16 näher eingegangen. Jesus zitierte in der Synagoge von Nazareth, wir lesen davon in Lukas 4 die Verse 16 bis 20, die Stelle aus Jesaja 61 die Verse 1 und 2. Wo es um das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes geht. Der Herr las jedoch nur den ersten Teil dieses Abschnittes, der über das angenehme Jahr des Herrn redet. Den zweiten Teil, über den Tag der Rache, las er nicht mehr, weil dieser nicht das derzeitige Gemeindezeitalter betrifft. Dieser Tag der Rache findet erst beim Abschluss der Gnadenzeit statt, verbunden mit den Ereignissen, die zur Wiederkunft Jesu führen werden. Weiter ersehen wir daraus, denn er ist gütig, denn seine Gnade währet ewiglich. 1. Chroniker 16, Vers 34. An seiner Wiederkunft wird man erkennen, dass der Herr gütig und gnädig ist und dass er in Wahrheit zu seinem ewig gültigen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob steht. Weiter, sammle uns und errette uns. Vers 35. Der Herr wird sein Volk endgültig sammeln und es erretten. Bedenken wir, dass David diese Worte etwa 1000 Jahre vor Christus aussprach. Da war Israel noch längst nicht in der babylonischen Gefangenschaft, geschweige denn in der römischen und ebenso wenig in der weltweiten Zerstreuung. Doch David war ein Prophet, Apostelgeschichte 2, Vers 30, und darum konnte er prophetisch von einer zukünftigen Sammlung Israels sprechen. Von dieser zukünftigen Sammlung spricht der Herr in seiner Endzeitrede auch selbst. Dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Matthäus 24, die Verse 30 und 31. Schließlich wird Israel seinem heiligen Namen danken und sich glücklich preisen zu seinem Ruhm. Der Ruhm des Herrn wird darin bestehen, dass Israel seinen Namen erkennen, anerkennen und anrufen wird. Später verkündigte Petrus dem jüdischen Volk: Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Doch die jüdischen Leiter bedrohten ihn und Johannes und geboten ihnen, dass sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden sollten. Apostelgeschichte 4, Vers 17. In der Endzeit wird es jedoch im Volk Israel zu einer Umkehr kommen, indem es den Worten des Petrus Gehör schenkt und an den Namen Jesu glauben wird. Die Reihenfolge beschreibt David in 1. Chroniker 16 prophetisch so: Ruft seinen Namen an, Vers 8. Rühmt euch seines heiligen Namens, Vers 10. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, Vers 29. Dass wir deinem heiligen Namen danken. Vers 35.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Buch von Norbert Lied mit dem Titel Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel hörten Sie soeben ein Loblied Davids.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044-952-1414. Ich wiederhole: 044-952-1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.